Vielen Dank, Thomas. Ja, ich freue mich, wieder einmal bei euch zu sein. Mittlerweile sind mir manche Gesichter auch bekannt und es ist auch immer schön, neue Gesichter kennenzulernen. Ja, es gehört zu meinen Hobbys, mich auf zwei Rädern zu bewegen. Wobei Gott schon weise ist. Mit 18 durfte ich noch keinen Motorradführerschein machen. Das hätte mich sehr wahrscheinlich nur ins Spital gebracht. Aber mein neuestes Hobby ist Inline-Skaten. Und ich habe Inliner, mit denen man die Berge runterfahren kann. Luftbereift und die Räder sind so groß. Und da hoffe ich, dass ich gesund und munter bleibe und auch bald wieder zu euch kommen darf. Ja, bevor ich mit den Predigtgedanken einsteige, möchte ich auch ein kurzes Gebet sprechen. Das begleitet mich seit 20 Jahren vor meinen Predigtgedanken. Herr, bitte gib uns ein Herz für dein Wort und auch ein Wort für unser Herz, damit wir nicht nur hören, sondern auch tun, was du uns sagst. Amen. Kennst du auch solche Situationen in deinem Leben, wo du immer wieder gleich reagierst? Situationen, in denen du dich immer wieder ähnlich verhältst. Zum Beispiel, wenn du ins Kino gehst oder in den Gottesdienst, dass du dich immer in die hinteren Reihen setzt oder die vorderen. Oder dass du dich bei kritischen Rückmeldungen schnell verteidigst, ganz schnell probierst, vielleicht abzulenken, indem du deinem Gegenüber Fragen stellst. Ich selbst hatte lange Zeit die Angewohnheit, wenn man mir Komplimente machte, zum Beispiel, dass ich früher sehr sportlich war, dass ich die Komplimente so klein machte. Ach nein, es gibt doch viel bessere als mich, viel schnellere, viel talentiertere. Bis mal ein alter Herr aus der Gemeinde auf mich zukam und gesagt hat, Christian, weißt du, was du eigentlich machst? Du wertest das ab, worüber ich mich gerade gefreut habe. Ich finde, du machst es toll und ich freue mich, dass du dich bewegen kannst. Und wenn du das klein machst, dann tut es mir weh. Und dann habe ich gemerkt, dieses Muster will ich ändern. Ich muss ja nicht arrogant und stolz werden, das wäre das andere Extrem. Aber zu sagen, danke und es freut mich, dass du dich über diese Gabe freust, die Gott mir gegeben hat. Ich glaube, jeder von euch hat solche Muster, wie man immer wieder reagiert. Und eben, man spricht von Lebensmustern, weil die einen begleiten. Oft hat man diese Muster gelernt. Sie geben uns Sicherheit. Es wäre ja schlimm, wenn man immer wieder neu überlegen müsste, was mache ich jetzt oder wie antworte ich jetzt. Aber es gibt auch destruktive Muster. Es gibt Verhaltensweisen, die sind schwierig, weil sie anderen schaden oder eben auch einem selbst. Und so Muster haben wir von den Eltern gelernt, aus der Familie, manchmal auch in der Gemeinde, in der Kultur, wo wir leben, weil man das in der Kirche halt so macht, macht man halt mit. Und dann gibt es wieder Muster, da ist es gut, wenn man zum Beispiel nicht immer der Erste ist, der was ausprobiert, sondern auch anderen den Vortritt lässt, das musste ich lernen, dann muss ich nicht selbst in jedes Fettnäpfchen hineintreten. Und das Thema heute Morgen, ihr seht es an der Wand, heißt umdenkbar. Umdenkbar, kein Rechtschreibfehler. Gewöhne dich an anders. Oder warum Musterbrechen zum Christsein dazugehört. Und ich habe euch am Anfang einen Videoclip mitgebracht. Ich möchte euch mitnehmen an den See Genezareth. Möchte euch die Geschichte, die wir gerade gehört haben, auch noch mal im Video zeigen, aus einer ganz, ich finde, besonderen Jesus-Serie, The Chosen. Eine ganz neue Serie, wo man Jesus aus den Augen, aus der Perspektive der Jünger sieht. Und ich finde, Jesus wird sehr angenehm, sehr menschlich dargestellt. Und deswegen schaue ich mit meiner Frau immer mal wieder an unseren Eheabenden so eine Staffel. Und diese Serie heißt auch, gewöhne dich an anders. Mit Jesus ist es nicht so wie vorher. Lasst euch überraschen.
Benutzt beim nächsten Versuch dieses Netz. Etwas weiter draußen.
Ich will wirklich nicht mit dir streiten, Meister. Aber wir haben das die ganze Nacht getan. Nichts. Na gut. Wenn du meinst.
Was ist das denn?
Das gibt's doch nicht!
Simon, ich hab's gesagt. Ich hab's dir gesagt! Ich hab's dir gesagt!
Das Boot!
Es geht raus da! Ihr müsst raus!
Ja, hört
ihr! Raus da!
Mein Bruder und der Täufer, die... Du bist das Lamm Gottes, oder?
Das bin ich.
Halt dich von mir fern. Ich bin ein sündiger Mensch. Du weißt nicht, wer ich bin und was ich getan habe.
Hab keine Angst, Simon.
Es tut mir leid. Wir haben so lange auf dich gewartet. Wir haben geglaubt, aber mein Glaube, es tut mir leid.
Heb den Kopf, Fischer, bitte.
Was willst du von mir? Was immer du sagst, ich werde es tun.
Folge mir.
Das werde ich.
Herbie. Und ihr auch. Ja, ihr, Jakobus, Johannes, komm und folgt mir.
Ich bringe die Fische auf den Markt und begleiche Simons Schulden. Ich finde schon jemanden, der mir in Zukunft hilft.
Bist du sicher?
Ja, geht.
Was willst du Mutter sagen?
Du bist auserwählt von dem Mann, um den wir beten. Unser ganzes Leben. Und du fragst, was ich sage, wenn du zu spät zum Essen kommst. Geht, los.
Ja, manches, was wir im Leben vielleicht für undenkbar halten, ist in Wahrheit undenkbar. Muss vielleicht anders gesehen oder neu interpretiert werden. Und für Simon war das hier der Fall. Hätte man den Simon, den Fischer, gefragt, macht es Sinn, am Morgen bei Sonnenschein Fische zu fangen, der hätte dasselbe gesagt wie der Thomas, das macht keinen Sinn. In der Nacht fängt man die besten Fische, wenn das Wasser still ist, die Oberfläche ruhig ist, wenn der Mond scheint. Hätte man seine Kollegen gefragt, jeder hätte aus Erfahrung gesagt, es macht keinen Sinn, was Jesus hier von dir möchte. Und doch finde ich spannend, in dem Film lässt sich Simon nach einem langen und ich finde sehr intensiven Blickwechsel mit Jesus darauf ein, dieses Erfahrungsmuster zu brechen. Und ich weiß nicht, hast du dich mal gefragt, warum Jesus wohl dieses Wunder gewirkt hat? Warum er dieses Boot mit so viel Fischen gefüllt hat? Vielleicht ging es Jesus wie dem Zebedäus, also dem Vater von Johannes und Jakobus, der sagt im Video, ich gehe auf den Markt, um die Schulden von Simon zu begleichen. Davon lesen wir nichts in der Bibel, dass Simon Schulden hatte. Aber ich kann mir vorstellen, dass Jesus auch daran interessiert ist, unsere Alltagsprobleme zu regeln. Ob die finanzieller Art sind, beziehungstechnischer Art, beruflicher Art. Ich kann mir vorstellen, dass Jesus auch deswegen vielleicht dieses Wunder gewirkt hat. Aber vielleicht wollte Jesus dem Simon auch was anderes beibringen. Und vielleicht auch dir oder mir heute Morgen. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass Jesus diesen Simon mit dem Undenkbaren konfrontieren wollte. Ich glaube, Simon sollte sich an anderes gewöhnen als bisher. Mit Jesus geht's auch anders. Und ich kann mir vorstellen, dass der Simon etwas lernen sollte, was ich so formuliert habe. Dein bisheriger Erfahrungsschatz muss nicht die Grenze deiner zukünftigen Erfahrung bleiben. Das heißt, wenn ich jahrelang gefischt habe bei Nacht, heißt das nicht, dass es immer auch so bleiben muss und man am Tag vielleicht nichts fängt. Mit Jesus soll und kann es anders werden, als du, als ich es bisher gewohnt sind. Und bei uns zu Hause im Wohnzimmer hängt dieses Bild. Meine Frau hat mir das geschenkt von einem alten Kirchenvater, dieser Ausspruch von Augustinus. Wunder sind nicht wieder, also gegen die Natur, sondern nur wieder die uns bekannte Natur. Ich glaube, dass Augustinus, so interpretiere ich es, damit sagen wollte, nur weil ich, Christian, vielleicht noch nicht alle Wunder erlebt habe oder kein Wunder erlebt habe, heißt das nicht, dass es auch Wunder nicht gibt. Nur weil ich es nicht erlebt habe, heißt es nicht, es ist per se unmöglich. Und deshalb höre ich mittlerweile gerne auch in Gottesdiensten Lebensberichte, wenn Menschen von solchen Wundern erzählen. Früher war mir das manchmal peinlich, dass man in meiner Jugend in Gottesdiensten manchmal so Wundern berichtet hat, wie am Montagmorgen war ich mit dem Auto unterwegs und dann habe ich einen Parkplatz gesucht, keinen gefunden, aber Gott hat mir geholfen. Und als Jugendlicher war ich sehr arrogant und überheblich und habe gedacht, war das wirklich ein Wunder? War das wirklich von Gott oder nicht einfach Zufall? Und heute würde ich sagen, ja, auch das ist ein Wunder, weil die Person, die so eine Geschichte erzählt hat, gemerkt hat, Jesus hat eingegriffen mit etwas, womit ich gar nicht gerechnet habe. Er hat meine Erwartungen, meine Grenzen gesprengt und sei es nur so banal, dass man einen Parkplatz findet. Ich kann mir gut vorstellen, dass Simon hier ein Jesus-Prinzip, so habe ich es mal genannt, kennenlernen sollte. Und ich habe dieses Prinzip das Noch-Nicht-Prinzip genannt. Und ich bin selbst immer noch am Einüben, wie dieses Prinzip funktioniert. Bei mir sieht es ungefähr so aus. Wenn du mich bisher gefragt hättest, Christian, kannst du kochen? Dann hätte ich gesagt, nein, ich kann nicht kochen. Und das hätte gestimmt. Wenn du mich heute fragst, Christian, kannst du kochen? Dann würde ich anders antworten. Dann würde ich sagen, ja, ich kann noch nicht kochen. Und merkt ihr den Unterschied? Mit der ersten Antwort lege ich mich fest. Und dann bleibt es auch so, ich kann nicht kochen. Und mit der zweiten Antwort, ja, ich kann noch nicht kochen, gebe ich mir die Chance, dass ich das vielleicht doch noch lernen kann. Durch meine Frau, die wunderbar kocht, durch meinen Sohn, der Koch ist, oder dass Gott mir sogar noch Interesse schenkt, länger in der Küche zu stehen, als es sein muss. Ich bin fest davon überzeugt, dass dieses Musterbrechen zu unserem Christsein dazugehört, weil unser Christsein, unsere Nachfolge nicht statisch ist. Christsein ist mobil, Christsein ist agil, es ist veränderlich. Und deswegen reden wir ja auch von Nachfolge, hinterhergehen von einem Ort an den anderen. Oder das nachmachen, was Jesus uns vorgemacht hat. Und wenn wir das nachmachen, was Jesus uns vorgemacht hat, dann setzt Jesus ganz oft bei uns bereits Bekanntem an. Ich freue mich zum Beispiel über Musiker, die Gabe habe ich nicht, oder Sänger. Da haben Leute das gelernt, wie man ein Klavier spielt oder Gitarre oder Schlagzeug. Und das lernt man in der Schule oder zu Hause oder im Musikunterricht. Und Jesus möchte das gebrauchen, dass man das im Gottesdienst einsetzt, damit sein Reich wächst. Und genauso geht es um Gaben, wenn du gut rechnen kannst, gut organisieren, gut zuhören, wenn du vielleicht putzen kannst, was auch immer Gott möchte, dort, wo du sowieso schon tätig bist, dass du das für ihn zur Verfügung stellst. Und deswegen glaube ich, will er dein Potenzial und deine Fähigkeit nutzen, egal was du kannst oder was du darüber denkst. Ich weiß nicht, ob Petrus sich für einen guten Fischer gehalten hat. In unserer Geschichte befördert Jesus diesen Simon vom Fischer zum Menschenfischer. Und überlegt euch mal für einen Moment, was das heißt. Was macht ein Fischer? Angel rein ins Wasser oder Netz, Fisch raus, eins über den Kopf, ab in die Pfanne und dann essen. Und jetzt heißt es, Simon, du sollst keine Fische mehr fischen, sondern Menschenfischer sein. Also Achtung, aufgepasst, bitte nicht eins zu eins diesen Begriff übernehmen. So wollen wir nicht Menschen für Jesus gewinnen. Aber ich kann mir vorstellen, dass Jesus gesagt hat, du Simon, du sollst jetzt Menschen vernetzen. Du sollst sie in die Gemeinschaft bringen. Du sollst sie zusammenführen. Eben, Simon soll keine Fische mehr fischen, sondern Menschen zusammenbringen. Und dabei setzt Jesus eben ganz oft an unseren beruflichen Qualifikationen an, bei dem, was wir sowieso können. Und deswegen möchte ich auch, dass man das nicht gering achtet, egal was man gelernt hat. Heute spricht man in der Schule, im Beruf, überall vom lebenslangen Lernen. Das habt ihr bestimmt auch schon gehört. Man lernt quasi nie aus, so heißt es. Meine Mama, die hat mich früher für die Schule manchmal motivieren müssen. Und die hat zum Beispiel den Spruch gesagt, vielleicht kennt ihr den in der Schweiz auch. Der Spruch lautet, was Hänschen nicht weiß, lernt Hans nimmermehr. Also lerne, solange du jung bist, denn hinterher klappt's nicht mehr. Was Hänschen nicht weiß, lernt Hans nimmermehr. Heute weiß man von der Hirnforschung, dieser Satz ist falsch. Man lernt bis ins hohe Alter. Anders, vielleicht langsamer, aber man lernt. Und ich bekomme das gerade mit. An der Fachhochschule bin ich noch an einem Studium dran. Die sind alle 20, 25 Jahre jünger. Aber irgendwie funktioniert es trotzdem, dass ich da noch mitlernen kann. Und die Bibel, die spricht immer dann, wenn es um Lernen geht, aus meiner Sicht mit Heiligung. Die Bibel nennt geistliches Lernen Heiligung. So habe ich das für mich mal in der Bibel von vorne nach hinten durchgelesen. Denn ich glaube, Heiligung ist nichts anderes als ein lebenslanger Lernprozess. Und in der Offenbarung, ganz am Ende in der Bibel, steht ein Satz, Offenbarung 22, Vers 11, dort heißt es, wer heilig ist, soll auch weiter nach Heiligung suchen, also nicht aufhören. Egal wie alt du bist oder wie jung. Als ich jungscher Kind war oder in der Sonntagsschule mit 10, habe ich gedacht, ich habe schon viel gelernt, wenn ich wusste, wie die Geschichte ausgeht. Und meistens habe ich mich gemeldet, bevor meine Sonntagsschultante, so nannte man das früher noch, die Geschichte fertig erzählt hat. Deswegen musste ich mit 10 auch schon in den Erwachsenengottesdienst, weil ich ein bisschen vorlaut war. Später denkt man vielleicht, man hat gelernt, wenn man nicht nur weiß, wie die Geschichte ausgeht, sondern wenn man auch weiß, wo sie in der Bibel steht. Also die Bibelstelle dazu nennen kann. Heute merke ich, Lernen hat damit ganz wenig zu tun. Weil jedes Mal, wenn ich eine bekannte Geschichte in der Bibel lese, merke ich, sie ist neu für mich, weil ich an einem neuen Lebenspunkt bin. Weil es mir was ganz anderes zu sagen hat und weil die Frage nicht ist, was weiß ich, sondern was setze ich um. Und da kann ich noch ganz viel lernen. In der Erwachsenenbildung gibt es einen Satz, der hängt auch bei mir im Büro. Als Erwachsene zu lernen, heißt immer auch neu zu verlernen. Nicht alles, was ich gelernt habe, bleibt ein Leben lang richtig. Und ich glaube, das gilt auch für den Glauben. Ich glaube, es ist wichtig, Muster zu verlassen, Neues zu lernen, Dinge auch mal anders zu machen. René Winkler hat mal gesagt, was vor 20 Jahren noch richtig war, kann heute schon wieder falsch sein. Also halte nicht zu sehr fest an dem, was du gelernt hast. Ich musste als Kind zum Beispiel, oder wir waren zu dritt, beim Mittagessen immer schweigen. Das hieß, jetzt wird gegessen und nicht geredet. Geredet haben die Eltern, ganz wichtige Dinge, organisiert und geplant und wir Kinder mussten zuhören. Wenn ihr heute bei Familie Seitz wärt, also bei uns zu Hause, da komme ich kaum zu Wort. Weil meine Kinder permanent plappern und plaudern und erzählen und machen und tun. Und ich finde das richtig. Denn der Essenstisch ist der Ort, wo die Kinder wahrgenommen werden. Wo haben wir die denn sonst noch, wenn sie mit Handy, Internet und sonstige Sachen beschäftigt sind? Also es kann sich etwas ändern, weil die Zeiten sich ändern, weil die Situationen sich ändern. Und ich glaube, Christsein lebt nicht nur aus der Erfahrung heraus, was ich früher mal gelernt habe oder erfahren habe. Das mag gut sein, das mag in schwierigen Zeiten auch Halt geben. Aber Christsein aus der Konserve ist kein Christsein. Es braucht gegenwärtige Erfahrungen mit Jesus. Es braucht die Erfahrung, wie bei Simon, Gott kann über Bitten und Verstehen hinaus wirken. Und ich habe euch einen Bibelvers mitgebracht, der jahrelang einer meiner Lieblingsbibelverse war, bis ich zweimal drüber nachgedacht habe. Epheser 3, Vers 20. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. Ich glaube, dieser Bibelvers ist leicht zitiert, aber schwer zu leben. Denn neben dem Kompliment, dass Gott über unsere Bitten und Verstehen hinaus wirken kann, gebe ich bei diesem Satz zu, Gott, du weißt es besser. Besser als ich. Besser als meine bisherige Erfahrung. Wenn Gott einer ist, der über mein Verstehen hinaus tun kann, dann muss ich sagen, ich kann ihn nicht begreifen. Und dazu braucht es Demut. Und deswegen habe ich gemerkt, manche Bibelverse, je älter ich werde, die blicke ich auch mit einer anderen Blickrichtung oder Perspektive aus an. Und genau diese überwältigende Erfahrung macht Simon an diesem Ufer am See Genezareth. Jesus macht was, was ich mir nicht vorstellen kann. Jesus macht was, was gar nicht in meinen Rahmen passt und in meine Erfahrung. Meine Tochter würde sagen, dreht's, also spinnt der? Was will der denn von mir? Und vielleicht geht es dir manchmal im Glauben oder hier in der Kirche genauso. Aber Simon fällt auf die Knie. Er betet Jesus an und sagt, du bist das Lamm Gottes. Du bist der Mensch gewordene Gott. Und dann passiert wieder etwas sehr Paradoxes in dieser Geschichte. Der Simon sagt, geh weg. Ich bin's nicht wert, dass du dich mit mir abgibst. Wir passen gar nicht zusammen. Ich bin ein sündiger Mensch und du bist Gottes Sohn. Und was macht Jesus? Genau das Gegenteil. Er sagt, folge mir nach. Ich will dich in meiner Nähe. Ich finde es eine wunderbare Erfahrung, auch wenn sie paradox ist. Wie gut, dass Jesus nicht immer das tut, was wir von ihm wünschen. Jesus widerspricht, er formuliert das Undenkbare und er sagt, Simon, ab jetzt gewöhn dich an anderes. Und dann geht Jesus sogar noch einen Schritt weiter. Er sagt nämlich, Simon, du sollst nicht mehr Simon heißen, sondern Petrus. Und Bibelkenner wissen, Matthäus 16, das Bekenntnis, Petrus, der Fels, auf den ich meine Gemeinde baue. Und ich glaube nicht, dass es an Petrus hing, dass er so ein toller Fischer war, dass er den Namen bekommen hat, sondern ich glaube, das lag an dieser Erkenntnis. Jesus, du bist größer. Jesus, du kannst Dinge ändern, die ich mir und anderen gar nicht zutraue. Ja, und durch diese Lernerfahrung erfährt Simon eigentlich ein ganz tiefes evangelisches Erleben, nämlich Buße, Bekehrung, im Griechischen heißt das Metanoia, Umdenken. Seit dieser Begegnung am Ufer denkt Jesus anders, denkt Petrus anders über Jesus. Und ich finde es spannend, wenn man unter diesem Blick mal das Neue Testament liest. 5-mal habe ich gesehen, heißt es im Neuen Testament, dass wir unseren alten Menschen mit seinen alten Gewohnheiten ablegen sollen. Und was heißt das nichts anderes als deine Erfahrungen, die du gemacht hast, die sind nicht alle gut, nicht alle erhaltenswert. Einiges kannst du getrost ablegen. Und das größte Anders im Glauben oder das Undenkbarste für uns Menschen, das stärkste Musterbrechen, das geschieht, wir haben es gerade vor kurzem gefeiert, in der Kreuzigung, in der Auferstehung und in der Taufe. Dort wird alles auf den Kopf gestellt. In der Taufe geschieht der Wechsel von alt zu neu, vom Tod zum Leben, von Sünde zur Gnade. Am Kreuz, an Ostern, passiert das Undenkbare, dass jeder Mensch in Gottes Familie hineinadoptiert werden kann. Dass wir Brüder und Schwestern sind, obwohl ich aus Deutschland komme, ganz woanders wohne. Aber durch die Auferstehung, durch Gottes Geist, sind wir eine Familie. Und dieser Musterbruch ist für Ungläubige nicht nachzuvollziehen. Das ist paradox. Der Paulus sagt, das ist töricht, das ist Dummheit. Aber genau in der Taufe, in der Kreuzigung und an Ostern feiern wir diesen Musterbruch, dass Jesus Grenzen sprengt, dass er Altes alt sein lassen kann und mit jedem von uns neu beginnen, egal wie alt du bist. Und von daher glaube ich, dass es sich lohnt, wie der Petrus, ich sage es mal mit einem Fremdwort, manchmal etwas Kontraintuitives zu tun. Manchmal etwas zu machen, was dir gar nicht einleuchtet. Wo du sagst, spinnst? Einfach mal die Netze auswerfen, weil Jesus dir sagt, probier's doch mal aus. Ich probiere momentan immer mehr Leute zu umarmen, als mir eigentlich danach ist. Ich bin nicht so ein Nähetyp. Aber ich merke, anderen tut es gut, für andere ist es ein Zeichen der Vertrautheit und der Vergewisserung. Also sage ich, Christian, es fällt dir keine Zacken aus der Krone, wenn du Menschen umarmst, außer deine Frau und deine Kinder. Und so möchte ich das lernen, mich auf Neues einzulassen, weil ich glaube, Jesus hat es vor. Und der Petrus ist an anderer Stelle auch mitten auf dem See Genezareth mal aus dem Boot ausgestiegen, aus dem sicheren Boot hinauf oder hinaus aufs Wasser. Und er hat diese Erfahrung gemacht, Jesus hält, auch wenn ich untergehe. Jesus gibt mir Stabilität, auch wenn ich den Boden unter den Füßen verliere. Und ich weiß nicht, ob es die Jünger im Boot besser hatten als Lernerfahrung, die gesagt haben, Herr, hab ich dir doch gleich gesagt, kann doch nicht funktionieren. Wie kann man nur? Ich glaube, der Petrus hat die Erfahrung gemacht, Jesus hält. Und ein paar Schritte scheint sie auch funktioniert zu haben. Und ich wünsche dir und mir diesen Mut, Neues zu wagen und nicht nur an dem Alten, an dem Bewährten festzuhalten. Meine Tochter ist eine passionierte Reiterin und sie hat mir dieses Bild geschenkt und hat gesagt, Papa, diese Geste ist quasi das Größte, was man einem Pferd beibringen kann. Diese Ehrfurchtsbezeugung, wenn ein Pferd sich so niederkniet. Und mir hat es gefallen. Und ich glaube, wir geben Jesus dann die größte Ehre, wenn wir ihn nicht mit unseren beschränkten Erkenntnissen, mit unseren bisherigen Erfahrungen limitieren, sondern wenn wir ihm zutrauen, du bist größer und du kannst mehr. Jeden Tag neu, in jeder Situation, im Beruf, in der Familie oder wo auch immer. Und ich glaube, dass Jesus uns auch immer wieder neu überraschen will, wenn wir ihm unser Lebensboot zur Verfügung stellen. Und wenn wir sagen, nimm's. Bei mir heißt es gerade, unser neues Auto unserem Sohn und unserer Tochter immer wieder auszuleihen und zu sagen, nimm's. Gott versorgt mich auch, wenn es anders kommt, als ich mir wünsche und es vielleicht mal kracht oder scheppert. Überlege dir doch nächste Woche, damit will ich schließen, wo deine Muster sind. Überleg doch mal, wo du dich ähnlich verhältst und welche Muster bei dir konstruktiv sind und gut und die darfst du feiern, aber überleg dir doch auch mal, welche Muster vielleicht destruktiv sind. Und wenn dir keine einfallen, dann mache ich dir Mut, geh doch mal auf jemand anderes zu. Frag doch mal, siehst du bei mir Muster? Ich habe das bei meinen Teens gemacht und die Liste ist fast so lang. Die sehen meine Muster und die trauen sich das auch zu sagen. Denn es gilt, was der Paulus gesagt hat an die Gemeinde in Korinth, 2. Korinther 5, 17. Wer mit Jesus Christus lebt, der wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr dasselbe, sein altes Leben, seine alten Gewohnheiten, sein altes Muster ist vorbei. Neues hat begonnen. Und jahrzehntelang habe ich gedacht, es passiert von heute auf morgen. So ein Gebet oder einmal aufstehen bei der Evangelisation und dann ist alles neu. Mittlerweile weiß ich, das dauert ein ganzes Leben lang. Und diese Geduld will ich mit mir haben und ich hoffe, dass du die Geduld auch mit anderen hast. Dass dieses Musterbrechen bis zum letzten Atemzug möglich sein darf und möglich sein kann. Amen.